Wir bringen unseren Kindern in der Schule alles Mögliche bei. Rechnen und Schreiben, das ist alles wichtig. Aber es gibt auch Dinge, die nicht so optimal sind, die wir besser aus dem Lehrplan wegließen. Und die Frage ist, wenn wir jetzt die Verhältnisse nehmen, wie viel lernen die Kinder über Gott und wie viel lernen sie viel die anderen Dinge? Und da muss man sagen, ich denke mal, Gott halten wir auf Schmalspur. Und wenn dann noch Ethikunterricht ist, dann ist die Frage, was wird da behandelt? Der Islam, der Hinduismus und solche Dinge, die Weltreligion. Und ja, so, das sind schon Herausforderungen für uns auch in diesem Land. So die Kirchen, nicht nur wir, aber auch alle Christen haben da eine große Herausforderung. Auch für einen Bildungsauftrag. Wir haben einen Bildungsauftrag, auch die Royal Ranger Arbeit läuft unter Bildungsauftrag. Und da dürfen wir einfach auch beten, dass dieser Bildungsauftrag, den wir haben an unsere Gesellschaft, dass dieser auch würdig und Gott angemessen umgesetzt wird. Aber zurück zu unserer Frage, was für eine Vorstellung haben Menschen von Gott? Nun, die Kinder haben so ein paar Vorstellungen schon mitgeteilt. Wie sieht unser Gottesbild aus? Nun, von Jesus haben wir ziemlich gute Vorstellungen. Denn er wird uns ja in den Evangelien beschrieben. Aber unser Bild von Gott Vater, wie sieht das aus? Und da möchte ich jetzt einfach mal einen Text lesen aus der Offenbarung. Vielleicht können wir da mal aufstehen noch mal dazu. Eigentlich gibt es heute zwei hauptsächliche Bibelstellen. Die eine ist Offenbarung 1, 12 bis 16 und die zweite ist im Propheten Daniel Kapitel 7, Vers 9. Aber ich lese mal diese Offenbarungsstelle. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, sein Leib bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Soweit mal dieser Text. Der Herr segne uns dadurch. Amen. So, ihr dürft wieder Platz nehmen. Ich lese noch die zweite Stelle auch, denn damit fange ich ja an. Okay, also, da dürft ihr sitzen bleiben. Daniel 7, 9, da heißt es, ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden. Also Daniel hat in Kapitel 7 eine Schau über 4 verschiedene Tiere. Einen Löwen, einen Bären und noch ein Tier. Und das letzte Tier war ein Tier, das es so in der Tierwelt nicht gibt. Es war ein sehr furchtbar grausames Tier. Und dann nach dieser Vision von den Tieren wird uns Folgendes sagt Daniel Folgendes: Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt war an Tagen, sich setzte. Sein Gewand, und jetzt kommt es uns etwas bekannt vor, sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer. Ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und Bücher wurden geöffnet. So, wir haben hier zwei Darstellungen über Gott. Gott. Wer ist Gott? Was ist Gott? Wie genau kennen wir Gott? So, diese Vorstellung aus Daniel 7,9, da haben wir schon vielleicht Bilder gesehen, die Gott als alten Mann mit langem Gewand und weißem Bart darstellen, der auf einem Thron sitzt und sich vielleicht auf ein Zepter stützt. Und in 1. Mose wird ja auch berichtet, dass Gott den Menschen geschaffen hat in seinem Bild. Und das hat versucht der bekannte Maler Michelangelo in seinem Deckengemälde in der Sixtinischen Kapelle in Rom zu malen. Die Erschaffung Adams, und das ist dieses Bild. Wir sehen da in der Mitte, wir haben ja drei Bilder, vielleicht kannst du noch mal eins weiterschalten. Das ist ein gutes Bild. Wir haben hier die Erschaffung Adams. Rechts ist Gott gemalt in einem weißen Gewand mit grauen Haaren, einem Bart, der den Arm streckt, und hier ist Adam. Adam, und da diese Hände, die sich fast berühren. Und wenn man das so anschaut, dann sieht man hier, ja, vielleicht hat Michelangelo diese Bibelstelle aus Daniel 7, Vers 9 vor Augen gehabt, als er Gott Vater gemalt hat. Und was mir an diesem Bild gefällt, ist, dass Gott Vater und Adam sich gegenüber sind. Also hier ist nicht so, dass Gott weit oben ist und Adam ganz klein irgendwo ganz unten, sondern sicherlich hat Michelangelo versucht auszudrücken, dass Gott Adam, den Menschen, in seinem Ebenbild gemacht hat, ihm ähnlich. So, Gott hat den Menschen sich selbst ähnlich gemacht. Und sie sind fast auf einer Ebene. So, die Frage ist nochmal, wie stellen wir uns Menschen Gott vor? Gut, das genügt soweit. So, Adam als Gegenüber von Gott, in Ebenbild geschaffen. Genau. Gott, der da so dargestellt wird, wie es da heißt, in Daniel: Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden. Und einer, und jetzt kommt es, einer, der alt war an Tagen, sich setzte. Also hier wird Gott beschrieben als einer, der alt war an Tagen. Oder ein Hochbetagter. Alt an Tagen. Wenn wir so etwas hören, alt an Tagen, dann erinnert es uns eher an einen Greisen. Wenn wir menschlich denken, dann denken wir vielleicht an jemand, ja, weiße Haare, alt, aber auch vielleicht schon, wie soll ich sagen, vielleicht schon gebrechlich. Aber eigentlich gibt es hier einen großen Unterschied, wenn die Bibel von Gott als jemand spricht, der alt an Tagen ist. Also hier ist Gott gemeint. Das ist ein Name Gottes. Er ist alt an Tagen. ein Hochbetagter. So, Gott ist zwar alt an Tagen, das heißt, er ist eigentlich ohne Alter und zeitlos. Und jetzt sieht die Welt wieder anders aus. Er ist eigentlich auch die grauen Haare, man sagt ja, das hat auch, sollte auch was mit Weisheit zu tun haben bei Menschen. Bei Gott hat es sicherlich auch was symbolisch gesehen mit Weisheit zu tun. So, der Unterschied, wenn über Gott als der Alte an Tagen gesprochen wird, und das ist sein Name, Alt an Tage, eine der vielen Dutzenden Namen Gottes ist einer, der alt ist an Tagen. Aber wenn von Gott als einer alt an Tagen gesprochen wird, dann gibt es, wie gesagt, einen großen Unterschied zwischen uns Menschen, wenn wir über Hochbetagte sprechen, wie wir schon gehört haben, über den Prinzen von England, von Wales. Da ist ein großer Unterschied, nämlich im Römerbrief heißt es, dass auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden. In anderen Worten, wir Menschen sind der Gesetzmäßigkeit der Vergänglichkeit unterworfen. Wir können uns da nicht dagegen wehren, weil Gott es so beschlossen hat. Ich lese die Römer 8, 21 und 22, da heißt es, auch sie, nämlich die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. So in anderen Worten, wir Menschen, wir sind, wenn wir alt an Tagen sind, da droht uns Gebrechlichkeit. Da kann das bedeuten, dass einfach gewisse, ja, dass wir einfach nicht mehr so leistungsfähig sind. Und genau das ist bei Gott nicht der Fall, wenn das Wort Gottes sagt, da ist einer, der alt ist an Tagen, ein Hochbetagter, sagt die Zürcher Übersetzung. So, diese Beschreibung Gottes als alt an Tagen will eigentlich Ehrfurcht, will uns zu Ehrfurcht motivieren. Ich glaube, wir haben verlernt in unserer westlichen Gesellschaft, graue Haare als etwas Ehrwürdiges zu betrachten. Ich meine, in den Sprüchen werden wir dazu ermutigt, dass weiße Haare, graue Haare, dass das etwas ist, das zu schätzen ist, dass Respekt davor zu haben ist. So, es geht bei Gott, wenn er beschrieben wird als alt an Tagen und weiß Haare wie Wolle, weiße Wolle und so weiter, dann geht es darum, dass uns das Wort Gottes vor Augen malen will, dass wir vor diesem Gott Ehrfurcht haben sollen und auch uns demütig da unterordnen sollen. Gott war, bevor die Zeit begann, sagt uns das Wort Gottes im Psalm 90. Da heißt es, ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, und dann von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. So, Gott in drei Personen ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er war immer da und wird immer da sein. Er ist unwandelbar. er ändert sich nicht. Er allein ist Schöpfer und Herrscher und Richter des Universums. Niemand ist älter, mächtiger oder reiner als er. Wir Menschen sind durch die Zeit begrenzt, aber der Alte an Tagen steht außerhalb der Zeit. Er ist nicht der Zeit unterworfen. Er ist nicht, wir sprechen ja im Volksmund, da nagt der Zahn der Zeit an jemand oder an etwas. Wir kennen das Gesetz der Entropie. Das Gesetz der Entropie sagt, wenn man keine Energie in etwas investiert, dann degeneriert es, also es zerfällt. Wenn man einen Zustand aufrechterhalten will, dann muss man Kraft investieren. Und Geschwister, das gilt auch für das Reich Gottes. Wenn, manche haben ja die Vorstellung, wenn ich einige bekannte Bibeltexte für wahr halte, dann ist das Glaube, der Gott genügt. Und das ist ein Irrtum. Ich muss es immer wieder betonen, die Teufel glauben auch, die wissen auch, was im Wort Gottes steht, und zittern. Das Einzige, was der Teufel nicht tut, ist, er ist dem Wort Gottes nicht gehorsam. Er kennt das Wort Gottes. So wenn wir meinen, dass, wenn Menschen meinen, dass wenn sie das Wort Gottes kennen, dann genügt es, es ist gut und Gott ist damit zufrieden, dann könnte es eine große Überraschung geben eines Tages. Das genügt nicht. Glaube, im Galaterbrief heißt es, dass es darum geht, dass der durch Liebe wirksame Glaube in uns vorhanden sein soll. Hallo, habt ihr es verstanden? Der durch Liebe, also unsere Motive sollen Liebe sein, durch Liebe wirksame Glaube, das heißt der tätige Glaube, der Glaube, der aufgrund seiner Erkenntnis handelt. Wenn ich weiß, dass Gott sich danach sehnt, dass er angebetet werden will, dann bedeutet das, ich möchte ihn anbeten. Es genügt nicht nur zu wissen, er will angebetet werden und gut ist und ich gehe meinen Geschäften nach, sondern dann gilt es, gehorsam zu sein und das Wort Gottes umzusetzen. So, in Jesaja 43, 13, dort gibt es eine Aussage von Gott und ich habe diese Aussage in der Luther 1912 Übersetzung gefunden. Die anderen Übersetzungen haben das anders formuliert, aber ich glaube, es ist nicht falsch, aber es ist einzigartig in dieser Übersetzung und dort heißt es, Gott sagt von sich, ich bin, ehe denn ein Tag war. Und niemand ist da, der aus meiner Hand retten kann. Ich wirke. Wer will es wenden? Eigentlich geht es um den ersten Teil. Gott ist schon immer da. Er ist ewig. Das heißt, er sagt, ich bin, ehe denn ein Tag war. Also bevor überhaupt die Zeit geschaffen wurde, im Schöpfungsbericht 1. Mose 1, war Gott da. Er war vor der Zeit schon da. Das ist der Gott, an den wir glauben, den wir kennenlernen dürfen. Ich möchte nochmal auf die Beschreibung Gottes eingehen, auf diesen alten Tagen, diesen hochbetagten Daniel 7, 9. Das vermittelt uns, dass Gott eigentlich der Ewige ist. Er ist ewig. Er war schon da, bevor die Berge und die Erde geboren war, die Welt erschaffen war. Von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Bist ist ja Präsenz, Gegenwart. Er ist immer. Er ist immer. Er ist. Ich bin, der ich bin. So, Gott ist der Ewige, derjenige, den Abraham als den Richter der ganzen Erde anerkannte. Also er ist ein ewiger Richter, weil er ewig ist. Er ist der Richter dieser Welt. Wir kennen den Bericht aus 1. Mose 18, wo Gott beschlossen hat, Sodom und Gomorra zu vernichten, also das Gericht an Sodom und Gomorra zu vollstrecken, weil dort die Sünde es dermaßen ausgeufert ist, dass Gott eigentlich keinen anderen Weg sah, als diesen Sündenpfuhl, und das Wort Sodomie kommt von dieser Stadt Sodom, diesen Sündenpfuhl zu vernichten. Und da heißt es, Abraham versucht dann, um Sodom, falls dort ein paar Gerechte wären, die Stadt, dass sie verschont bleibt. Und dann verhandelt Abraham mit Gott und sagt, fern sei es von dir, Gott, den Gerechten mit den Ungerechten zu töten. Und dann sagt er, sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Also Abraham nennt Gott Vater, den Richter der ganzen Erde, eigentlich den ewigen Richter. Gott ist der Richter von Ewigkeit zu Ewigkeit im Alten Testament. Später im Neuen Testament wird es auch so sein, dass Jesus das Gericht übergeben wird. Aber hier im Alten Testament ist Gott der ewige Richter. So, er wird als jemand dargestellt, dass der alle Menschen und alle Reiche dieser Welt am Ende der Zeit richten wird. Ja, wir werden ja eines Tages vor dem Thron Gottes stehen, alle Menschen aller Zeiten. Und Gott wird sein Urteil sprechen, sein Urteil bekannt geben. Also das erste ist, Gott ist der Ewige und der ewige Richter. Der zweite Aspekt ist, Gott wird hier dargestellt mit einem Gewand, das weiß ist wie Schnee. Weiß wie Schnee, ein Gewand, weiß wie Schnee, in dieser Daniel 7,9 Stelle. Und die Farbe Weiß, das hat etwas mit vollkommener Reinheit zu tun, symbolisch im Wort Gottes, und Heiligkeit. Reinheit und Heiligkeit. Wir neutestamentliche Gläubige bekommen ja das Kleid der Gerechtigkeit. Es wird ein weißes Kleid der Gerechtigkeit sein, weil Weiß die Farbe der Reinheit und der Sündlosigkeit ist. So Gott, der ein weißes Gewand trägt, das symbolisiert seine vollkommene Reinheit, seine vollkommene Heiligkeit und seine vollkommene Absonderung von allem Art von Bösen. In Gott gibt es nichts Böses. Wir Menschen haben oft auch ein Problem, uns Gott vorzustellen, weil wenn wir gesündigt haben, dann haben wir manchmal auch ein schlechtes Gewissen. Manche Leute haben dann ein schlechtes Gewissen. Der Teufel kommt dann und sagt, du brauchst jetzt gar nicht mehr zu Gott gekommen, du hast versagt, du gefällst Gott nicht mehr und Gott ist bestimmt beleidigt mit dir. Das wären vielleicht menschliche Eltern, die würden so handeln. Und manchmal vielleicht übertragen wir so unsere Empfindungen von unserer menschlichen Erfahrungswelt auf Gott. Aber Gott ist nicht so. In Gott ist nichts Böses. Gott ist heilig, er ist gerecht, er ist Liebe, er ist Licht und er ist Geist. Aber da ist nichts Böses, keine Sünde, keine Ungerechtigkeit, keine Rachgier, keine Ungerechtfertigte und. So, dann spricht das Haar auf dem Kopf, das wie reine Wolle ist, spricht von seiner Erhabenheit und auch seine Würde, wie gesagt, in orientalischen Ländern und auch im Mittelmeerraum noch eher wie in Nordeuropa, dort werden ältere Menschen oder Familienoberhäupter noch respektiert, ihre Autorität zählt, egal wie der Bildungsstand ist der Kinder, aber der Vater ist immer noch der Vater und ist eine Respektsperson. Er wird nicht als mit herabwürdigen Begriffen bezeichnet. So, dieses Haar auf seinem Kopf wie reine Wolle deutet auf die Erhabenheit Gottes hin, auf seine Würde, auf seine Autorität. Gott ist einerseits in Jesus unser Bruder, unser Mitbruder, er ist unser Freund. Und ich glaube, diese Bezeichnungen sind deshalb da, dass wir Zutrauen fassen zu unserem Erlöser, dass wir nicht abschrecken vor so einer fernen Autoritätsperson. Aber er ist nicht Kumpel, mit dem man einen Deal machen kann. Das ist gefährlich. Es geht immer noch darum, dass wir auch begreifen, Gott ist eine Autoritätsperson und eine Person voller Würde. Und er sitzt auf dem Thron, und sein Thron ist Feuerflammen. Die Räder daran waren loderndes Feuer. Diese Symbolik spricht von der absoluten Gerechtigkeit Gottes. Gott, der auf dem Thron sitzt, und ein Thron ist eigentlich ein Herrschersitz, ein Herrschaftssitz, ein Ort der Herrschaft. Auf Thronen sitzen Autoritäten und Herrscher. Das erinnert mich an den Kaiserthron in Aachen von Karl dem Großen, der heute noch dort steht. Über 1200 Jahre steht er dort. So, Gottes Thron, es ist Feuerflammen. Das heißt, Gottes ganze Herrschaft, sein Thron ist gekennzeichnet von Gerechtigkeit. Gott ist ein gerechter Gott. Er ist nicht ungerecht. In dieser Welt geht es oft ungerecht zu. Viele Menschen empfinden, dass man sie ungerecht behandelt. Sie empfinden, dass sie übersehen werden, dass sie zu kurz kommen und solche Dinge. Aber Gott ist nicht ungerecht. Er macht in dieser Weise keine Fehler. Ich möchte auf die zweite Stelle zu sprechen kommen, auf Offenbarung 1, 13 bis 15. Da heißt es, sein Haupt war, und jetzt lesen wir eigentlich Ähnliches, Jesus, sein Haupt war, aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, heißt es da. Weiß wie weiße Wolle und Schnee. Und in Vers 13, vielleicht muss ich bei Vers 13 anfangen, das war Vers 14. In Vers 13 heißt es, dass Jesus ein langes Gewand anhatte und den goldenen Gürtel. Und dieses lange Gewand und dieser goldene Gürtel, der spricht vom hohen Priestertum. Der hohe Priester hatte so ein langes Gewand und einen Gürtel. Und dieses lange Gewand und dieser Gürtel sprechen vom hohen Priestertum Jesu, der den Menschen vor Gott und Gott gegenüber dem Menschen vertritt. Jesus ist ja bei der Himmelfahrt in den Himmel aufgefahren und dann hat er sich zu Rechten des Vaters gesetzt. Und nun vertritt er uns vor dem Vater. Und dieses Vertreten, das ist die Aufgabe eines Priesters. Ein Priester ist eigentlich ein Brückenbauer. Ein Priester ist jemand, im Alten Testament haben die Priester im Tempel, waren praktisch die Brücke vom Volk, das im Vorhof war, zu Gott, der im Allerheiligsten in der Bundeslade gethront und gewohnt hat. Und die Priester durften ins Heiligtum gehen, das war ja dreigliedrig, Vorhof, Heiligtum, Allerheiligster. So, die Priester waren im Vorhof und im Heiligtum und der Hohepriester durfte ins Allerheiligste einmal im Jahr gehen. So, die Priester waren so Brückenbauer. Und das Neue Testament spricht von uns als Priesterseelen in 1. Petrus 2,9. Das heißt, wir haben auch eine Priesterfunktion. Wir sind alle Priesterseelen, nämlich wir dürfen Priester sein zwischen den Menschen und Gott. Wir dürfen in Fürbitte treten für die verlorene Welt und sie vor Gott bringen im Gebet. Und genau das tut Jesus auch so. Er ist unser großes Vorbild. Dann, im Alten Testament war die Rolle von König und Priester getrennt. Wir wissen, der König Saul, der erste König Israels, hat in den Priesterdienst eingegriffen und hat geopfert. Das war Aufgabe der Priester. Und darum hat Gott ihn auch verworfen, weil er ungehorsam war. Aber im Neuen Testament, wenn wir Jesus anschauen, wenn wir Jesus in der Offenbarung beschrieben bekommen, dann erfüllt eigentlich Jesus beide Rollen. Er ist Priester, er ist der hohe Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks, wie in Hebräer beschrieben. Und er ist aber auch gleichzeitig König, denn er sitzt ja jetzt als auferstandener Christus, sitzt er zu Rechten des Vaters auf dem Thron. Auf dem Thron sitzen Könige. So, er vereinigt die Priester- und die Königrolle in sich in vollkommener Weise. Und hier ist nochmal auch bei Jesus die weißen Haare und die Haare des Haupt und die Haare, die weiße Wolle und wie Schnee sind, nochmal beschrieben. Und so, das deutet bei Jesus darauf hin, die weißen Haare, ja, Weisheit, die weißen, gibt es auch weltliche Lieder, die gar nicht schlecht sind. Ich habe Ehrfurcht vor schneeweißen Haaren und so weiter. So, man nimmt an, oder im Normalfall sind ältere Menschen auch erfahrene Menschen, weise Menschen. So, und für Gott gilt es auch, seine weißen Haare, das deutet auf seine Weisheit und seine Würde und auch seine durchdringende Erkenntnis. In Sprüche 16 heißt es 31, das graue Haar ist eine prächtige Krone, auf dem Weg der Gerechtigkeit findet man sie. Das graue Haar ist eine prächtige Krone, also eine positive Sache. Auf dem Weg der Gerechtigkeit findet man sie. So, lange bevor Abraham überhaupt geboren wurde, also Jesus ist genauso ewig, war ich da, sagt er. Johannes 8, 58. Bevor Abraham war, bin ich. Da hoben sie, seine Zuhörer, Steine auf, um auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Es war für die Juden sehr schwer zu begreifen, dass dieser Jesus aus Fleisch und Blut der Sohn Gottes sein sollte, der Messias. Und auch heute noch haben Menschen Schwierigkeiten zu verstehen, wer ist Gott? Was ist das für ein Gott? Wie ist er denn? Jesus stellt aber klar, ehe denn Abraham war, bin ich. Er ist ewig damit. Er ist allmächtig, er ist souverän, er ist heilig, er ist weise und gut. Nicht nur für die wenigen auserwählten alttestamentlichen Propheten war das so, die in ihren seltenen Visionen ihn schauen durften, sondern Gott, das heißt, er wurde Fleisch und wohnte unter uns, dieser Gott. Und in Jesus können wir Gott kennenlernen. Einem gleich einem Menschensohn, heißt es in Offenbarung 1,13. Einem gleich einem Menschensohn. Das ist Jesus, Jesus gemeint. Und Jesus, es heißt auch, seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Seine Augen, die wie eine Feuerflamme leuchten. Die Feuerflamme, die Augen, die durchrichten alles, die durchschauen alles, die haben etwas zu tun mit Allwissenheit. Wir sind vor Gott wie ein aufgeschlagenes Buch. Gott kennt die Tiefen unseres Herzens, die vielleicht nicht mal unser Ehepartner kennt. Er durchschaut uns. Er kennt unsere Motive, unsere Beweggründe. Aus welchen Motiven heraus wir handeln. Er hat Augen wie Feuerflammen. Stellt euch vor, die Gedanken, die in unseren Köpfen ablaufen, würden auf einem Monitor auf unserer Stirne gezeigt werden. Es wäre was, oder? Manchmal sind wir doch froh, dass niemand unsere Gedanken sieht. Aber Gott sieht sie. Gott durchschaut uns. Und wir können Gott nichts vormachen. Genau das will Gott auch der Gemeinde in Thyatira sagen. Es heißt in Offenbarung 2,18, dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Und dann sagt Gott, was da ist in dieser Gemeinde. Da gibt es eine sogenannte Isebel, ein Weib Isebel. Und dann heißt es, aber, sagt Gott, Gott kritisiert diese Gemeinde und sagt, aber ich habe gegen dich. Also Gott hat etwas gegen diese Gemeinde in Thyatira. Nämlich, dass du das Weib Isebel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Gott weiß genau, was in den Gemeinden läuft. Man kann Menschen täuschen, aber nicht Gott. Gott durchschaut die Situation einer Gemeinde und er hasst die Sünde. Aber er liebt die Sünder. Und so ist die Frage für uns, was bedeutet das für uns, wenn wir diese Eigenschaften Gottes hören? Was sollen wir damit anfangen? Nun, zuerst einmal ist es interessant, die Auslegung zu lernen, was das bedeutet. Dass das Gewand mit dem Gürtel für Jesus Priesterdienst bedeutet, sein hoher Priesterdienst andeutet. Dass er, wenn er zu Rechten des Thrones Gottes sitzt, als König dort sitzt. Ihm wird eines Tages das Reich übergeben werden. Er wird das Reich Gottes in Empfang nehmen dürfen eines Tages, weil er am Kreuz für die Menschen gestorben ist, die sein Reich bilden. Er ist Priester, König und auch Prophet, sagt das Wort Gottes. Seine weißen Haare, sein Haupt mit weißen Haaren und wie Wolle und diese Farbe weiß, die Reinheit, die absolute Reinheit. Und seine Augen, das alles durchleuchtet, das alles erkennt, dem man nichts vormachen kann. Und wenn wir das anschauen, dann geht es darum, das Wort Gottes sagt, dass wir umgestaltet werden sollen in sein Bild. Das heißt, so wie er ist, sollen wir werden. Und die Frage ist, sind wir denn so absolut gerecht? Sind wir denn so absolut getrennt vom Bösen? Hallo? Ist da nichts Böses mehr in unserem Leben? Sind da keine schlechten Gedanken mehr da? Er kritisiert Unzucht, er kritisiert Unreinheit in dieser Gemeinde, in Thyatira. Und wenn die Welt in der Unzucht schwelgt und das als Maßstab für die Gesellschaft wählt, dann heißt es noch lange nicht, dass Gott Ja und Amen dazu sagt, nur weil die Mehrheit der Gesellschaft der Trendsetzer sein will. Sondern Gott ist weiterhin heilig. Er ändert sich nicht. Und Jesus wird eines Tages kommen auf einem weißen Pferd. So sagt uns die Offenbarung 19. Er kommt auf einem weißen Pferd. Und dort heißt es, ich möchte es gerade mal lesen noch kurz zum Abschluss. Ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand. Er hat mit seinem Blut die Menschen erlöst. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Im Wort Gottes heißt nur eine Person das Wort Gottes, das ist Jesus. Und die Kriegsheere, die im Himmel sind, folgten ihm. Und auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Hier haben wir wieder die Farbe weiß und das Wort rein. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage. Und er wird sie weiden mit eisernem Stab. Und er tritt die Kelter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Aber mir geht es darum, Jesus wird kommen auf dem Pferd mit den Heerscharen, himmlischen. Und er wird die Nationen weiden mit eisernem Stab. Das heißt, er wird kommen und die Menschen, die nicht an ihn geglaubt haben, richten. Der eiserne Stab ist nicht der Hirtenstab, sondern der Stab des Gerichts. Er wird kommen, die Nationen zu richten, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben. Am Ende wird er als Richter kommen. Er ist heilig, er ist gerecht. Er hat weiße, reine Leinwand, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Er handelt in Gerechtigkeit, wenn er die Ungläubigen und die Gottlosen richtet und sie ihrem Schicksal dann übergibt. So, wir sollen ihm ähnlich werden. Das ist die Herausforderung. Das sollen wir lernen aus diesen Dingen. Gut, ich möchte nicht damit zu Ende kommen. Die Frage ist, sollten wir unsere Vorstellung von Gott eventuell neu überdenken? Oder sollten wir vielleicht doch uns mit dem Wort Gottes etwas intensiver auseinandersetzen, dass wir ihn besser kennenlernen? Inwiefern muss sich unser Verständnis von Gott ändern, damit es der Tatsache, dass er der Ehrfurcht einflößende Alt an Tagen ist, dass wir dieser Vorstellung besser gerecht werden? Gott ist der Alt an Tagen, aber er kann auch uns durch schlimme Tage hindurchführen. Das ist die andere Sache. Er ist für uns. Er tritt für uns ein vor dem Thron des Vaters. Das ist er für uns, die wir an ihn glauben. Er ist unser guter Hirte, Jesus. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir in deinem Wort über dich lernen dürfen, dass du dich zu erkennen gibst als der, der heilig und gerecht ist, der Priester und König und Prophet ist, der ein in Blut getauchtes Gewand anhat, dieses Gewand des leidenden Gottesknechtes. Aber Herr, jetzt hast du nicht mehr den Schurz um uns die Füße zu waschen, sondern jetzt hast du den Brustgürtel um den Gürtel des Fürbitters, den Gürtel des Priesters, des hohen Priesters, der zu Rechten des Vaters sitzt, um für uns einzutreten, für unsere Anliegen, für unsere Nöte, und dass du unsere Gebete hörst. Danke dafür. Du bist der Auferstandene jetzt, der Christus, der Gesalbte, der Wiederkommende, der Herr, der König der Könige und der Herr der Herren. Als solcher wirst du wiederkommen, als König über alle Könige und Herr über alle sonstigen Herren. Herr, wir wollen dich ehren und anbeten. Und Herr, wir bitten dich, gib dich zu erkennen in unserem Land, wer du bist und was du kannst. Herr, wir trauen dir zu, du könntest in einem Augenblick diese Seuche wegnehmen, wenn du es wolltest. Es steht in deiner Macht, es liegt in deiner Hand. Aber Herr, wir beten auch, hilf den Menschen, nach dir zu fragen, ihr Leben zu ändern. Und Herr, wer deinen Namen nennt, soll abstehen von jeglicher Art von Ungerechtigkeit. Herr, du willst nicht in Verbindung gebracht werden mit Ungerechtigkeit. Und Herr, hilf uns, dass wir nicht verwickelt werden in Ungerechtigkeiten, in Sünde, in das Böse. Herr, gib uns Kraft, durch den Heiligen Geist ein für dich würdiges, angemessenes Leben zu leben. Amen. Wer will noch beten?